NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Abend. Donald Trump hat seine Steuerreform durch den Senat bekommen. Der Papst beendet seine schwierige Asienreise. Und hier bei uns in Deutschland geht die Suche nach der nächsten Bundesregierung weiter. Außerdem am Ende der Sendung, wie immer am Wochenende, das Wichtigste vom Sport. Beginnen aber wollen wir in Hannover. Die Stadt steht heute ganz im Zeichen des AfD-Parteitags und der Proteste dagegen. Die Beratungen der Delegierten begannen mit einer Stunde Verspätung, weil Demonstranten versuchten, die Wege zum Kongresszentrum zu versperren. Die Polizei setzte einen Wasserwerfer ein, es gab mehrere Verletzte. Die meisten Protestaktionen verliefen allerdings friedlich. Ein Überblick von Thorsten Hansel.
In Hannover sind mehrere tausend Demonstranten durch die Innenstadt gezogen, um friedlich gegen den Parteitag zu demonstrieren. Kirchengewerkschaften und Parteien hatten unter dem Motto »Unsere Alternative heißt Solidarität« zu diesem Protest aufgerufen. Als Rednerin trat auch eine 88-jährige Holocaust-Überlebende auf. Sie warf der AfD vor, das politische Klima zu vergiften. Vor der eigenen Haustüre müsse man solidarisch sein mit allen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen mussten. Propst Martin Tenge erklärte für die Kirchen in Hannover, oberflächlicher Populismus löse keine Probleme. Auf Transparenten der Demonstranten hieß es zum Beispiel Solidarität statt rechter Hetze oder Rassisten und Nazis entgegentreten, Refugees welcome. Die Organisatoren werteten den Prozess als Erfolg. Die Demonstranten hätten gezeigt, dass man den Rechtsruck nicht einfach passieren lassen müsse. Am Morgen hatte der Parteitag der AfD mit gut einer Stunde Verspätung begonnen. Demonstranten hatten die Zufahrtsstraßen blockiert. Die Delegierten des Parteitags brauchten deshalb länger, um in die Halle zu kommen. Die Polizei räumte mehrere Sitzblockaden an Kreuzungen. Dabei wurde auch ein Wasserwerfer eingesetzt. Aktivisten und Politiker der Linken kritisierten diesen Einsatz als überzogen. In Hannover herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bei Rangeleien wurden einige Beamte und Demonstranten verletzt.
Soweit die Stimmung draußen vor der Halle. Drinnen sieht die AfD allen Grund, sich selbst zu feiern. In 13 Landtagen sitzt sie mittlerweile und am 24. September ist sie auch in den Bundestag eingezogen. Aber kurz danach hat die Vorsitzende Frauke Petri Reiß ausgenommen und jetzt gibt es Kontroversen, sowohl um den Kurs der Partei als auch darum, wer sie künftig führen soll. Für uns verfolgt Christoph Ulrich die Debatten auf dem Parteitag.
Von einem Machtkampf war vorab die Rede, von einem Kräftemessen der starken Figuren in der AfD. Zu Beginn des Parteitages wiegelte der amtierende Parteichef Jörg Meuthen jedoch ab.
Ein Showdown aller Essen, aber erwarten Sie von uns auf diesem Parteitag bitte nicht.
Vor 2 Jahren wurde in der Ruhrgebietsstadt der ehemalige starke Mann in der AfD, Bernd Lucke, von Meuthen und Frauke Petri gestürzt. Es war eine regelrechte Schlammschlacht, die sich heute nicht wiederholen sollte.
Akzeptieren Sie bitte auch, dass wir die mühsam uns angedichteten Konflikte eher beiläufig und lächelnd zur Kenntnis nehmen. Wissen Sie, wir sind inzwischen ein großes Team geworden, in dem die einzelnen Rädchen sinnvoll ineinandergreifen und niemand mehr der Hybris erliegt, ohne ihn oder sie ginge es nicht.
Zumal Frauke Petri inzwischen die Partei verlassen hat. Ohne ihren Namen zu nennen, sprach Meuthen von einem besseren Klima in der Parteispitze seit Petris Abgang.
Der sensibelste Punkt schließlich betrifft die Reibungen, die es im Bundesvorstand in dieser Amtszeit gegeben hat. Die waren, Sie alle wissen das, weil es sich auch gar nicht verbergen ließ, nicht unerheblich. Und sie haben die Arbeit zeitweise schwierig, phasenweise sogar auch mal nur schwer erträglich sein lassen.
Beinahe passend zu Meuthens Worten platzt die Meldung in den Parteitag, dass sich der Berliner AfD-Chef Pasderski und Meuthen geeinigt hätten, gemeinsam in den kommenden Jahren der Partei vorzustehen. Bundestagsfraktionschef Gauland wird auf eine Kandidatur verzichten. In einer quellangen Debatte über Tagesordnung, Satzung und anderen Anträgen erleidet zudem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke eine kleine Niederlage. Er wollte, dass der niedersächsische Landeschef als Gastgeber ein Grußwort hält.
Liebe Freunde, es ist für eine konservativ geprägte Partei wie die unsere eine Selbstverständlichkeit, dass der jeweilige Landesvorsitzende ein Grußwort hält. Ich bin davon überzeugt, dass Paul Hampel daraus kein Politikum machen wird, sondern selbstverständlich die notwendige Disziplin an den Tag legen wird, was Inhalt und Zeitaufwand angeht. Also ich bitte sehr, diese Selbstverständlichkeit einfach zu unterstützen. Vielen Dank.
Eine Mehrheit dafür verpasst er deutlich. Vor Journalisten sagt Höcke daraufhin, dass es keinen weiteren Streit in der Partei geben dürfe. Ob er für einen Stellvertreterposten kandidieren wolle, wisse er noch nicht. Später zieht Sachsen-Anhalts Landeschef Poggenburg einen Antrag zurück, der einen Umbau der Bundesspitze vorsieht. Vieles wirkt durchchoreografiert. Von einem offenen Machtkampf ist man zumindest nach außen weit entfernt. Während die Delegierten sich über Stunden im Klein-Klein der Satzungsfragen verzetteln, scheint man sich hinter den Kulissen einig. Die Parteispitze versucht alles, um einen neuerlichen, großen Streit zu verhindern.
Soweit Christoph Ulrich aus Hannover. Stundenlange Debatten also auf dem Parteitag. Und jetzt wird es spannend, denn jetzt geht es um die Machtfrage. Es wird gewählt. Jens Wiening in Hannover, wer bewirbt sich denn um die Führung der Partei?
Es geht zunächst um den Vorsitz des ersten Bundessprechers. Und da ist Jörg Meuthen, der bisher ja alleine die Partei angeführt hatte, nachdem Frauke Petry zurückgetreten und aus der Partei ausgetreten war, angetreten. Ohne Gegenkandidat, 72% waren für ihn. Das ist ein relativ schwaches Ergebnis. 25% fast waren gegen ihn. Für Jörg Meuthen ein dünnes Ergebnis. Er hat die Wahl angenommen. Er wird damit der erste Bundessprecher der AfD sein. Aber es ist eine Doppelspitze. Und jetzt geht gerade der Kampf los um Platz Nummer 2.
Wer kandidiert dann für den zweiten Platz?
Es sind zwei Kandidaten übrig geblieben. Georg Pasterski, das haben wir gerade im Beitrag ja gehört. Das ist der Landeschef hier aus Berlin. Und alle hatten damit gerechnet, dass er das macht und locker durchzieht. Aber dem war nicht so. Es gibt eine Gegenkandidatin, Doris von Sein-Wittgenstein. Sie kommt aus Schleswig-Holstein, hat eine sehr für die Delegierten bewegende Rede gehalten. Sie hat polarisiert gegen die Antifa. Sie hat gesagt, dass diese Gesellschaft nicht ihre ist. Sie die Idee eines Nationalstaates vertritt. Und sie wird auch dem Flügel, also dem rechten Flügel um Björn Höcke zugeordnet. Und sie ist im ersten Wahlgang knapp vor Georg Pasterski gelandet. Aber beide haben nicht die notwendige Mehrheit bekommen. 47,3% für Pasterski, 49,3% für Sein-Wittgenstein. Und jetzt wurde ein zweiter Wahlgang gemacht. Da haben sich die Verhältnisse umgekehrt. 49% für Pasterski, 47,8% für Sein-Wittgenstein. Und es wird gleich ein dritter Wahlgang kommen. Und dann wird man sehen müssen, wer der zweite Bundessprecher wird. Im Moment wird beraten.
Das heißt, man kann auch noch nicht sagen, was das bedeutet für die künftige Ausrichtung der Partei?
Doch, das hat sich in den Reden der beiden ganz klar gezeigt. Pasterski ist ganz klar eingetreten dafür, dass man sich vorbereiten müsse für den Tag X, an dem man auch in Regierungsverantwortung geht. Frau von Sein-Wittgenstein hat eine gegensätzliche Position eingenommen. Und da zeigt sich auch die Gespaltenheit der Partei in diejenigen, die tatsächlich wirklich möglichst zeitnah in Regierungsverantwortung wollen, auch mit entsprechenden Bedingungen natürlich, und denen, die sich noch Zeit nehmen lassen wollen. Und man hat im Moment den Eindruck, an der Kampfkandidatur zwischen diesen beiden Personen zeigt sich, die wirklich die Partei gespalten ist in sich, zwischen denen, die eher einen normalen pragmatischen Kurs fahren und denen, die eher Oppositions- und Protestkurs fahren.
Es hatte ja im Vorfeld des Parteitags viele Spekulationen gegeben um Alexander Gauland, den Fraktionschef im Bundestag. Welche Rolle hat er heute gespielt?
Er hat seinen Hut heute gar nicht in den Ring geworfen. Das sickerte dann im Laufe des Vormittags durch. Er hat offenbar etwas Druck ausgeübt auf Georg Pasterski, dass er, sollte er das Tandem mit Jörg Meuthen, der gewählt wurde, bilden, entsprechend auch die Bereiche in der Geschäftsstelle aufgeteilt werden im Bundesvorsitz, dass er, weil er auch in Berlin ist, natürlich im Rampenlicht steht, während Meuthen nach Brüssel und Straßburg geht, dass da im Hintergrund ein bisschen gedealt wurde, dass die beiden dann durchgehen, sich aber auch die Aufgabenfelder aufteilen. Deswegen hat er seinen Hut wohl nicht in den Ring geworfen. Und für alle komplett überraschend kommt jetzt diese Delegierte Doris von Sein-Wittgenstein, wirft ihren Hut in den Ring und schafft es fast, Georg Pasterski zu Fall zu bringen. Es gab gerade einen Delegierten, der ist zu ihr gegangen und hat gesagt, was haben Sie denen zu bieten, die nicht zum Flügel gehören. Und der Flügel, so nennt man in der AfD die Gruppierung um Björn Höcke, um den AfD-Mann, bei dem immer noch ein Parteiausschlussverfahren läuft. Das heißt, Doris von Sein-Wittgenstein wird offenbar von den Delegierten zu diesem Flügel gezählt. Wir haben also gerade einen Machtkampf zwischen dem Flügel um Björn Höcke und der eher gemäßigten Mitte der AfD.
Also offener Machtkampf im Moment bei den Abstimmungen auf dem AfD-Parteitag in Hannover. Das war live vom Parteitag. Jens Wiening, Dankeschön. Soll sie oder soll sie nicht? Soll die SPD in eine große Koalition eintreten mit der Union oder soll sie lieber draußen bleiben? Die Partei sucht weiterhin nach ihrem Weg. Anders als die inhaltlichen Fragen scheint zumindest die wichtigste Personalie geklärt, wenige Tage vor dem Parteitag. Der SPD-Vorsitzende Schulz geht davon aus, dass er wieder fest im Sattel sitzt. Thorsten Huhn über den Stand der Diskussionen in Sachen Regierungsbildung innerhalb und außerhalb der SPD.
Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz geht davon aus, dass der innerparteiliche Streit um seinen Kurs beendet ist. In einem Interview mit dem Spiegel sagte Schulz wörtlich, sie können davon ausgehen, dass wir nun alle Wallungen hinter uns haben und die Partei geschlossen steht. Seinen Kurs nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen sieht der Parteichef selbst kritisch. Er habe kein Problem damit, wenn man das als Fehler bezeichne, sagte Schulz. Er hatte zunächst eine große Koalition ausgeschlossen, das aber wenige Tage später zurückgenommen. Vor dem Parteitag nächste Woche plädiert er nun dafür, dass die SPD in einem Beschluss die Bandbreite der Möglichkeiten offen halte, innerhalb derer sie zu einer Regierungsbildung beitragen könne. Nach einer Sitzung der engeren SPD-Führung sagte Schulz gestern:
Es gab eine breite Unterstützung dafür, in Bezug auf Regierungsbildung keine Optionen auszuschließen. Wir haben eine geschäftsführende Bundesregierung, wir haben keinen Zeitdruck.
Eine neue große Koalition mit der Union ist in der SPD umstritten. An der Basis rumort es, der linke Flügel und die Jungsozialisten sind gegen eine Neuauflage der GroKo. Schulz will sich deswegen bei Gesprächen mit der Union alle Möglichkeiten offen halten.
Wir haben viele Optionen für eine Regierungsbildung. Wir sollten über jede dieser Optionen reden. Genau das werde ich am Montag dem Parteivorstand der SPD vorschlagen.
Mehrere Ministerpräsidenten der SPD warben unterdessen für Gespräche mit der Union. Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil sprach sich für eine neue große Koalition mit der Union aus. Beide Seiten hätten auf allen Politikfeldern genügend Stoff, um ein überzeugendes Programm für eine Zusammenarbeit zu finden, sagte Weil in einem Interview der Funke Mediengruppe. Es könne der SPD nicht egal sein, ob die Regierungsbildung gelinge oder scheitere. Zugleich warnte Weil davor, schon vor Gesprächsbeginn Bedingungen zu stellen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsident Malu Dreyer zeigte sich erneut skeptisch, ob man mit der Union ein überzeugendes inhaltliches Angebot formulieren könne. Sie warb erneut dafür, der Union die Tolerierung einer Minderheitsregierung anzubieten. Mehrere Ministerpräsidenten der CDU dringen auf eine zügige Regierungsbildung. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther forderte, es müsse jetzt ein Signal von der SPD kommen. Auf Zeit zu spielen, mache jetzt keinen Sinn. Damit eine neue große Koalition sich unterscheidet von der letzten, schlägt der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse von der SPD eine Kenia-Koalition vor. Aus Union, SPD und Grünen.
Es wird sicher breit diskutiert werden, weil ich ja wahrnehme, dass es in der SPD einen beträchtlichen Teil der Mitglieder gibt, die sagen, nicht wieder in eine große Koalition. Wir sind dafür abgestraft worden. Mit Merkel zu regieren heißt immer auch dann am Schluss die Prügel zu beziehen für eine Politik, die wir nicht im Einzelnen zu verantworten haben.
Die Grünen hätten bei den Jamaika-Verhandlungen schon gezeigt, dass sie zu Kompromissen bereit seien, sagte Thierse im Interview mit NDR Info. Man müsse sowohl inhaltlich als auch nach außen etwas Neues machen.
Informationen von Thorsten Huhn aus Berlin. Die vermeintliche Bombe besaß offenbar keinen Zünder. Sie hätte also gar nicht explodieren können. Aber das konnte ja niemand wissen, als gestern Nachmittag Großalarm ausgelöst wurde rund um den Potsdamer Weihnachtsmarkt. Denn natürlich kamen sofort die Erinnerungen wieder hoch an den Anschlag in Berlin vor einem Jahr. Zum Stand der Ermittlungen und zur Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt an diesem ersten Adventswochenende am Tag danach aus Potsdam, Anke Dämmer.
Zwischen den Weihnachtsmarktständen dreht ein Karussell seine Runden. Eltern stehen am Rand und schauen ihren Kindern zu. Von dem Vorfall wollen sich diese Potsdamer nicht einschüchtern lassen.
Ich verdränge es, ja. Also ich habe es ein bisschen gestern mitbekommen. Klar, in allen Medien ging es durch alle Kanäle. Kurz drüber nachgedacht, aber jetzt ist es weg. Ich denke gar nicht mehr dran.
Soweit ich weiß man ja auch noch gar nicht, warum das überhaupt geschehen ist und wer jetzt dahinter steckt. Und insofern gibt es jetzt auch nichts, worüber ich wütend sein könnte, solange ich das überhaupt nicht weiß.
Kann man nicht ändern, kann überall passieren.
Prinzipiell habe ich überhaupt kein Problem. Ich werde auch, keine Ahnung, morgen gehen wir, glaube ich, nach Berlin und dann werde ich da auf den Weihnachtsmarkt gehen. Da mache ich mir keine Gedanken. Es kommt, wie es kommt.
Pünktlich um 11 Uhr hat diese Standbetreiberin ihren Glühweinstand geöffnet, so wie in den letzten Tagen auch. Trotzdem ist sie verunsichert. Sie hat gesehen, wie der Kurier das Paket gegenüber in der Apotheke abgegeben hat und kurz darauf die Polizei kam.
Naja, für mich war es erstmal ein Schock, aber es läuft wieder alles schön und das ist die Hauptsache. Dass die Läden wieder offen sind, dass wir wieder verkaufen gehen. Aber sonst sind wir froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.
Auch die Apotheke hat ganz normal geöffnet. Zu dem Vorfall äußern will sich der Mitarbeiter jedoch lieber nicht. Zwei Männer vom Ordnungsamt drehen ihre Runde über den Weihnachtsmarkt. Polizisten sind in diesem Moment nicht in Sicht. Auch vor der Apotheke hat sich niemand postiert. Laut Polizei sind heute mehr Sicherheitskräfte in Uniform, aber auch zivil im Einsatz. Hinweise zu dem Täter gibt es bislang nicht. Dass die mutmaßliche Bombenattrappe den Weihnachtsmarkt treffen sollte, ist laut Polizei eher unwahrscheinlich. In dem verdächtigen Paket befand sich ein schwerer Silvesterböller, Batterien und hunderte von Nägeln. Ein Zünder konnte bislang nicht identifiziert werden. Derzeit geht man davon aus, dass das Paket nicht zur Explosion hätte gebracht werden können. Doch die Suche geht weiter. Das Paket war gestern mit einem scharfen Wasserstrahl kontrolliert zerstört worden, erklärt Mario Heinemann vom Polizeipräsidium in Potsdam.
Das Paket ist zerstört worden, auch der Inhalt. Der Inhalt hat sich ja verteilt über den Gehweg und in die angrenzenden Flächen, sodass jetzt die Kriminaltechniker auch die ganze Nacht dazu gebraucht haben, diese Gegend komplett abzusuchen. Die Puzzleteile sind jetzt alle zusammen eingesammelt worden und jetzt werden noch weitere Untersuchungen durch die Spezialisten des Landeskriminalamtes erfolgen.
Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Ein politischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden.
Eigentlich hätte er an diesem Wochenende Grund zum Feiern, denn er hat es tatsächlich geschafft. Donald Trump hat geliefert. Er hat seine Steuerreform durch den Senat bekommen und trotzdem ziehen dunkle Wolken auf über dem Weißen Haus. Denn, Martina Butler in Washington, die Vergangenheit holt Donald Trump erneut ein. Werden die Verbindungen im Wahlkampf nach Russland zur ernsthaften Belastung?
Das ist absolut eine Belastung für Donald Trump, denn die Ermittlungen kommen immer näher an ihn heran. Denn es geht jetzt darum, dass der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn mit dem FBI zusammenarbeitet. Und dabei deutet sich an, dass eben der Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner, wusste von den Russland-Kontakten des damaligen nationalen Sicherheitsberaters. Er soll sie sogar in Auftrag gegeben haben. Und dann ist natürlich die nächste Frage, die sich hier viele stellen in den USA, wie war Trump womöglich selber involviert? Was wusste er zu welchem Zeitpunkt selbst? Und damit wird es für ihn natürlich wirklich ungemütlich.
Dann sortieren wir mal die handelnden Personen. Sie haben ihn angesprochen, den ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn. Gilt für den jetzt die Devise, rette sich wer kann?
Ja, genau das. Also er versucht im Endeffekt, sich selbst und seine Familie, das hat er auch ganz klar, zu schützen, indem er mit dem FBI zusammenarbeitet. Dass er womöglich Explosives zu den Ermittlungen des Sonderermittlers beitragen kann, also belastende Aussagen hat, das vermuten viele Beobachter hier, weil er nur in einem Punkt sich schuldig bekannt hat, nämlich dass er gegenüber dem FBI gelogen hat. Es gibt viele andere Punkte, für die er belangt werden könnte, die aber offenbar eben zur Seite geschoben wurden. Also da vermuten viele hier in den USA, er hat wirklich etwas beizutragen, was fundamental wichtig ist, dass es eben zu solch einem Deal kommt. Und das ist etwas, wo Trump sicherlich sehr kritisch drauf guckt, wenngleich er selber so ein bisschen pfeift im Wald und sagt, nein, ich habe keine Angst, da kann mir nichts passieren.
Flynn packt also aus und jetzt richten sich alle Blicke auf Trumps Schwiegersohn Kushner. Ist das jetzt die letzte Brandmauer, die den Präsidenten selbst noch schützt?
Also wenn Jared Kushner der Nächste wäre, der eben angeklagt würde, dann wird es für Donald Trump wirklich schwierig. Es ist natürlich immer die Frage, was hat Michael Flynn an belastendes Material wirklich, was kann er wirklich beitragen und was würde dann auch Jared Kushner sagen, denn es geht schließlich auch um den Vater seiner Frau. Also da ist die Frage, wie am Ende des Tages wer wen belastet beziehungsweise auch nicht belastet, aber das ist natürlich kaum, näher geht es kaum als der Schwiegersohn, der eben hier so als, ich sage mal, Tausendsasser ins Amt eingeführt wurde, wo es hieß, er kann eigentlich alles lösen, inklusive dem Nahostkonflikt. Also ihm wurde von Donald Trump viel Macht, viel und viel Möglichkeit gegeben. Und wenn an ihn jetzt diese Ermittlungen rankommen und er womöglich als Angeklagter am Ende dasteht, dann wird es für Trump wirklich schwierig.
Nun sind die Ermittlungen aber nur das eine. Ausgerechnet an diesem Wochenende feiert Trump seinen wohl bisher größten Erfolg. Er hat tatsächlich, wenn auch sehr knapp, seine Steuerreform durch den Senat bekommen.
Ja, und das ist für ihn ein absoluter Grund zu feiern. Das war eins seiner zentralen Wahlkampfversprechen, dass Donald Trump eben gesagt hat, ich möchte eine historische Steuerreform auf den Weg bringen. Und nach mehr als 10 Monaten im Amt musste sich jetzt langsam etwas bewegen, denn er konnte noch nichts vorweisen, was er als Gesetz durchgebracht hat. Dies wäre der erste große Sieg, muss man für ihn sagen, wenn er das durchbringt. Und danach sieht alles aus, denn sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus haben beide Vorschläge für diese Steuerreform vorgelegt. Die müssen jetzt verheiratet werden. Das heißt, die Punkte, die da im Endeffekt unterschiedlich gestaltet sind, müssen eben zusammengeführt werden. Aber es sieht danach aus, dass womöglich Donald Trump noch vor Weihnachten wirklich diese Steuerreform unterschreiben kann. Und das wäre für ihn wirklich ein dickes Plus auf der Habenseite.
Wie reagieren denn seine Anhänger? Wenden die sich ab wegen der neuen Erkenntnisse der Ermittler oder stehen die zu ihm, weil er seine Wahlversprechen erfüllt?
Also wirklich diejenigen, die Hardcore-Trump-Leute sind, die stehen nach wie vor zu ihm und sagen, seht ihr, Steuerreform ist ja etwas, was er jetzt auch wirklich womöglich durchbringt. Und Donald Trump fängt auch schon an, gleich das nächste Brett zu bohren und Stimmung weiterzumachen. Denn er hat gerade vor wenigen Minuten eine E-Mail an seine Anhänger rausgeschrieben, in der er geschrieben hat, ja, also ich möchte auf jeden Fall auch den Mauerbau voranbringen. Das muss jetzt das nächste Projekt sein. Also er versucht gleich das nächste Thema zu setzen. Und warum er das macht, ist ziemlich klar, denn im nächsten Jahr sind Kongresswahlen hier in den USA und da geht es darum, ob er eben weiterhin eine republikanische Mehrheit hinter sich hat oder ob eben sich da die Mehrheiten ändern und er viel mehr politischen Gegenwind bekommt, weil eben zum Beispiel im Senat die Mehrheit nicht mehr bei den Republikanern liegen könnte. Da haben sie nur eine sehr, sehr hauchdünne Mehrheit. Also das ist für ihn ein sehr entscheidendes Jahr und deswegen muss er jetzt natürlich auch was vorweisen.
Trump zwischen Erfolgen und Ermittlungen aus Washington. Informationen von Martina Butler. Vielen Dank. Das war ganz sicher keine einfache Reise. 6 Tage lang war der Papst unterwegs in Myanmar und Bangladesch. Beide Länder verbindet das Drama um die vertriebenen Rohingya. Muslime, die ihres Lebens in Myanmar nicht mehr sicher waren und zu Hunderttausenden Zuflucht gesucht haben im Nachbarland. Eine humanitäre Katastrophe und eine politische Krise, die Franziskus zu einem diplomatischen Balanceakt zwang und ihm auch viel Kritik eintrug. Wie viel Zurückhaltung darf oder muss ein Papst üben? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Jürgen Webermann.
Was haben eigentlich all die Kritiker erwartet, die Papst Franziskus während dieser Reise ins südliche Asien so laut beschimpft haben? Sie werfen ihm vor, sich dem Regime in Myanmar angebiedert zu haben. Sie mutmaßen gar, dadurch habe Franziskus seine moralische Autorität aufs Spiel gesetzt. Das alles, weil er auf Bitten seiner eigenen Bischöfe in Myanmar auf das Wort Rohingya verzichtet hatte. Zur Erinnerung, das Regime in Myanmar lehnt das Wort ab, weil es die Volksgruppe der Rohingya nicht anerkennen will. Ich frage mich, was hätte der Papst denn tun sollen? Wie ein Elefant durch das fremde Land trampeln und laut seine Wut raustrompeten, nur damit wir uns alle besser fühlen? Wir in unseren Komfortzonen, die immer noch denken, die ganze Welt müsse so funktionieren wie bei uns daheim? Hätte der Papst mit einer lauten Anklage den Rohingya wirklich geholfen? Oder hätte er nicht eher ungewollt die Wut gegen die Muslime in Myanmar sogar noch befeuert und nebenbei auch noch die christliche Minderheit in Bedrängnis gebracht? Damit kein Zweifel aufkommt, Menschenrechte sind unteilbar. Das Regime in Myanmar muss maximal unter Druck gesetzt werden, um das Morden und die Vertreibungen endlich zu stoppen. Aber die Welt ist manchmal komplizierter, als wir es gerne hätten, und das gilt besonders für das südliche Asien. Die Region ist ein ständig brodelnder Schmelztiegel, in dem es auch zur harten politischen Realität gehört, dass das Regime in Myanmar die beiden wichtigsten Mächte, China und Indien, auf seiner Seite hat und deshalb im Zweifel auf den Papst pfeifen wird. Laute Kritik hätte also nicht der Sache gedient, sondern hätte durchaus nach hinten losgehen können. Franziskus hat stattdessen kleine, vorsichtige Schritte gewählt. Er hat die Krise immer wieder angesprochen, indirekt zwar und verklausuliert, aber doch für alle verständlich. So hat Franziskus es geschafft, das Thema zumindest weit oben auf der globalen Agenda zu halten. Allein deshalb hat sich die Reise gelohnt. Denn seien wir ehrlich, in unserer schnelllebigen Welt wären die Rohingya doch längst in Vergessenheit geraten. Wir alle hätten uns längst abgewandt. Dabei gehen die Vertreibungen weiter und das angebliche Abkommen zur Rückführung der Flüchtlinge zwischen Bangladesch und Myanmar ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Franziskus Versprechen, dass er den Rohingya in Bangladesch gab, ist deshalb vor allem auch ein dringender Appell an uns alle. Wir werden nicht wegschauen, wir werden unsere Herzen nicht verschließen, das waren seine Worte. Den großen Durchbruch hat Franziskus nicht gebracht, aber wer das ernsthaft erwartet hatte, ist bestenfalls naiv.
Jürgen Webermann kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Prag hat sich am Nachmittag ein Unglück ereignet. Eine Fußgängerbrücke soll eingestürzt und teilweise in die Moldau gefallen sein. Was bisher über das Unglück in der tschechischen Hauptstadt bekannt ist, fasst unser Korrespondent Peter Lange zusammen.
Ein 60-jähriger Mann wurde im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Eine 61-jährige Frau liegt mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation. 2 weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen. Feuerwehr und Polizei suchten gemeinsam mit Kanuten eines nahegelegenen Sportzentrums den Fluss nach möglichen weiteren Opfern ab. Heute Nachmittag gegen 14:30 war aus der 250 Meter langen Brücke ein Teil herausgebrochen und in die Moldau gestürzt. Der Rest der Konstruktion mit ihren Stahlseilen droht ebenfalls abzubrechen. Die 1984 errichtete errichtete Brücke für Fußgänger und Radfahrer war Teil einer beliebten Ausflugsstrecke zum Zoo und zum Botanischen Garten im nördlichen Stadtteil Troja. Besonders im Sommer wurde sie viel genutzt. 2014 waren Korrosionsschäden am Brückenstahl festgestellt worden. Ihre Statik wurde deshalb gerade wieder untersucht.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages mit Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion. In der ersten Fußball-Bundesliga läuft das Abendspiel des 16. Spieltags. Schalke 04 gegen den 1. FC Köln. Ein wahres Schicksalsspiel, oder?
Ja, durchaus ein Schicksalsspiel. Schalke, der Tabellendritte, empfängt den 1. FC Köln, das Schlusslicht der 1. Liga. Und nach 25 Minuten steht es noch 0:0. Bei Köln verdichten sich die Hinweise, dass dieses Spiel das letzte sein könnte von Peter Stöger als Trainer auf der Kölner Bank. Die Vereinsführung wollte das aber weder bestätigen noch dementieren direkt vor Anpfiff. Bei Schalke haben es die Kölner auch bisher wie erwartet sehr schwer. Die Gelsenkirchener sind im Aufwind nach der Aufholjagd im Revierderby und mit aktuell Platz 3 der Tabelle strotzen die Schalker nur so vor Selbstbewusstsein.
Die Trainerfrage scheint ja bei Fußballfans aktuell einfach die Frage aller Fragen zu sein. Denn auch in Dortmund kehrt keine Ruhe ein. Auch heute konnte der BVB nicht siegen. Was bedeutet das für den Trainer Peter Bosz?
Ja, die Dortmunder haben es heute jedenfalls verpasst, einen Schritt aus der Krise zu machen. Leverkusen und Dortmund trennten sich unentschieden, 1:1. Und ein Sieg wäre durchaus drin gewesen für den BVB, denn sie spielten mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl. Der Leverkusener Wendell sah nach einem groben Foul die rote Karte und musste runter. Zu dem Zeitpunkt führte Leverkusen mit 1:0 und die Dortmunder brauchten bis zur 72. Minute, um durch Jarmolenko auszugleichen. Für den BVB war es das 7. Ligaspiel ohne Sieg. Was das Unentschieden nun für Dortmunds Trainer Peter Bosz bedeutet, BVB-Sportdirektor Michael Zorc sagte dies hier direkt nach dem Spiel.
Wir haben viel mit der Mannschaft gesprochen, auch Einzelgespräche geführt, in Gruppen mit den Jungs gearbeitet und wollen hier gemeinsam mit Peter Bosz den Turnaround schaffen.
Dortmund hält also wohl erstmal an seinem Trainer fest. Der BVB ist aktuell 6. der Tabelle, 10 Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München, einen Punkt vor Leverkusen auf Platz 8. Die Bayern marschieren unbeirrt weiter vorne weg. Sie setzten sich heute mit 3:1 gegen Aufsteiger Hannover durch und bauten den Vorsprung auf Leipzig auf 6 Punkte aus. Denn der zweite RB kam beim 5. aus Hoffenheim unter die Räder. Mit 0:4 verlor Leipzig. Außerdem besiegte der vorletzte Werder Bremen Stuttgart mit 1:0. Ein Tor und 3 Punkte, ein wichtiger Sieg für die Mannschaft um Mittelfeldspieler Slatko Junusovic.
Die haben uns richtig das Leben schwer gemacht. Ja, wir haben dagegen gehalten, wir haben ein schweres Spiel gefunden, wir haben nicht die klaren Torchancen gehabt. Aber trotzdem, summa summarum haben wir 3 Punkte und das ist das Einzige, was zählt.
Durch den Sieg ist Bremen nun bis auf einen Punkt dran an Freiburg und dem Abstiegsrelegationsplatz. Im 5. Nachmittagsspiel setzte sich Augsburg mit 3:1 in Mainz durch.
In der 2. Fußball-Bundesliga trafen heute die beiden Spitzenteams aufeinander. Der 1. Kiel gegen den 2. Düsseldorf. Wer steht da nun ganz oben in der Tabelle?
Der Aufsteiger aus Kiel. Denn das Spiel endete unentschieden 2:2. Es war ein enges Spiel, in dem Düsseldorf erst führte, Kiel dann aber in der 2. Halbzeit das Spiel drehte mit 2 Toren zum 2:1, bevor Düsseldorf kurz vor Schluss doch noch den Ausgleich zum 2:2 machte. Der eine Punkt reicht der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel nicht, um die Tabellenführung wieder zu übernehmen.
Man hat gesehen, warum beide Mannschaften an der Tabellenspitze stehen. Es war ein interessantes, sehr intensives Fußballspiel mit einem unterm Strich gesehen rechtem Ergebnis.
Kiel hat einen Punkt mehr als die Fortuna aus Düsseldorf. Auf Platz 3 folgen die Nürnberger, die 1:0 gegen Sandhausen gewannen. Im 3. Samstagsspiel der 2. Liga feierte Aufsteiger Duisburg den 2. Heimsieg in Folge. Duisburg schlug den vorletzten Greuther Fürth mit 2:0 und arbeitete sich so auf Tabellenplatz 7 vor.
Da werden die Duisburger heute bestimmt feiern, wie auch einige deutsche Wintersportler, denn die hatten auch einen sehr erfolgreichen Samstag. Wer hat was abgeräumt?
Allen voran Richard Freitag, der hat für die deutschen Skispringer den 1. Weltcupsieg im Olympiawinter geholt. Freitag sprang in Nischni Tagil in Russland von Rang 8 noch ganz nach vorne und löste damit auch sein Ticket für die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Andreas Wellinger wurde 4. Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat nach 10 Monaten wieder ein Weltcuprennen für sich entschieden. Loch siegt in Altenberg in Sachsen. Andi Langenhahn wurde 3. Die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benneken fuhren in Altenberg den 3. Sieg im 3. Weltcup ein und haben so die Olympia-Qualifikation so gut wie sicher. 3. wurden die Winterberger Robin Golke und David Gamm vor den Olympiasiegern Tobias Wendel und Tobias Alt auf Platz 4. Eigentlich haben sie ja ein Abo auf Siegen. Die deutschen nordischen Kombinierer haben mit der Staffel seit fast 2 Jahren nicht mehr verloren. Bis heute. Sie mussten sich in Lillehammer dem norwegischen Team geschlagen geben und wurden 2. Die Ergebnisse beim Skispringen waren so schlecht, dass die Deutschen das im Langlauf nicht mehr aufholen konnten. Und im Biathlon fehlten Erik Lesser 3,7 Sekunden, um zu gewinnen. Er wurde 3.
Das war Sarah Spätmann mit dem Sport und das war's auch für heute im Echo des Tages. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.